Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Heute im Kirchenjahr betrachtet haben wir einen sehr einzigartigen Sonntag. Den nennt man auch Totensonntag. Oder ich liebe eigentlich den anderen Namen, den man auch sagt, nämlich Ewigkeitssonntag. Bevor dann nächste Woche der erste Advent ist sozusagen und ja, das ganze Kirchenjahr von vorne losgeht damit, dass wir uns vorbereiten und irgendwann feiern, Jesus ist in diese Welt gekommen. Ewigkeitssonntag, Totensonntag, das ist einfach ein Tag des Gedenkens. Es wird einige von unseren Geschwistern hier gehen, die an diesem Tag ganz besonders an ihre Lieben denken, die jetzt nicht mehr hier in unserer Mitte sind. Und das ist ein Tag, vielleicht auch in so einem November-Blues, wo einige Menschen innerlich angegriffen sind, fragend, zweifelnd oder erschöpft. Und auf der anderen Seite ist der Ewigkeitssonntag ein total großer Tag der Freude und der Hoffnung. Als wir diese Spannung dieses Tages irgendwie bewusst war, habe ich darüber nachgedacht, was kann man denn sagen oder wie sieht denn diese Hoffnung, die wir als Christen haben, konkret aus? Also für alle, die sich irgendwie in einem November-Blues befinden oder ja auch wirklich vielleicht einen Lieben in der Nähe vermissen, an der Seite, wie sieht denn unsere Hoffnung wirklich ganz praktisch aus? Wie kann diese Hoffnung des Ewigkeitssonntages ganz lebendig in uns aussehen? Die Realität ist, es kommen Zweifel. Gibt es da wirklich etwas nach dem Tod? Gilt diese Hoffnung wirklich auch ganz persönlich für mich? Und die Bibel, wenn wir uns da rein anschauen, die ist voll von Menschen, die sich das gefragt haben. Die sich genau solche Fragen gestellt haben. Der berühmteste vielleicht Thomas, der gezweifelt hat. Oder Hiob, der zweifelte. Und ganz besonders finde ich immer die Psalmen, die eigentlich ihre Not, ihre Fragen, ihre Anklagen manchmal wirklich herausschreien in Liedern und dann auf die Größe Gottes schauen. Und ich finde es immer wieder ganz wichtig, dass wir anerkennen und auch wirklich dazu stehen, dass wir sagen, Zweifel sind kein Zeichen dafür, dass wir ein schlechter Gläubiger sind oder dass wir fehlenden Glauben haben, sondern Zweifel sind auch immer wieder da, um unseren Glauben zu festigen und sind Ausdruck einer suchenden Seele. Und ich finde ganz cool, wie Jesus immer diesen Zweifeln begegnet ist, wenn wir uns das so anschauen, ist er nicht, dass er kommt mit Vorwürfen, sondern dass er sich den Menschen offenbart. Und er sagt zu Thomas zum Beispiel, strecke deine Hand aus zu berühren, zweifle nicht, glaube. Und ich finde, das ist so eine richtig tolle Einladung am Totensonntag, nein, am Ewigkeitssonntag, dass wie Jesus sagt, komm näher, schau hin, hör zu. Und wir dürfen eingestehen, ja, auch Zweifel gehören zu uns, aber sie haben nicht das letzte Wort. Denn unsere Hoffnung ist, dass Gott alles neu macht. Und es gibt in der Bibel wirklich mehrere, auch schon im Alten Testament, mehrere Stellen, wo beschrieben wird, wie es einmal sein wird, was unsere Hoffnung ist. Aber eigentlich kommt man nicht dran vorbei, einmal dort in die Offenbarung zu schauen. Und ich möchte einmal lesen, Offenbarung 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und von dem Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Deswegen steht uns das aufgeschrieben, deswegen ist es uns überliefert. Sie sind wahr und zuverlässig. Und dann sagt er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ein krasses Bild, was uns hier gezeichnet wird. Ein krasses Bild, was diese Hoffnung beschreibt, die uns als Christen antreibt. Ein Bild mehr als nur irgendwelche Wunschfantasie. Das dürfen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Sie stammen aus dem Mund Gottes, der extra sagt zu Johannes, das sind wahrhaftige und zuverlässige Worte, die du aufschreiben sollst. Was ist unsere christliche Hoffnung? Nicht, dass es hoffentlich irgendwann besser wird. Nicht, dass dann irgendwann hoffentlich der Schmerz verschwindet. Nein, sondern unsere Hoffnung ist, dass Gott selber eingreift. Dass er tröstet. Dass Gott heilt. Dass er richtet. Und vor allem, wie er selber sagt, dass er erneuert. Und vor allem auch das bedeutet, der Tod hat keine Macht mehr und ist endgültig besiegt. Im 1. Korinther lesen wir, und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichem bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Die Hoffnung, die wir als Christen haben, die ist personenbezogen. Nicht auf ein Prinzip, sondern sie ist bezogen auf Jesus Christus, der spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Wie halte ich wirklich diese christliche Hoffnung lebendig und präsent in meinem Leben? Wie kann ich sie ganz praktisch in meinem Alltag einbauen, dass ich nicht in der Dunkelheit meiner Zweifel untergehe? Und ich habe vor kurzem einen richtig guten Podcast gehört, FTH Podcast, kann ich sehr empfehlen. Und der ging über einen ganz modernen Begriff, ein modernes Fachwort, das nennt sich Resilienz. Wie kann ich gut Resilienz entwickeln, um auch in harten Zeiten, in Krisen, diese Hoffnung zu bewahren und den Mut nicht zu verlieren? Und das Faszinierende auch so als Ergebnis aus diesem Podcast war heraus, dass die Forschung zu diesem Thema Resilienz, wie kann ein Mensch robust, gut, mental wie physisch, also ganzheitlich unterwegs sein und auch Krisen gut bewältigen? Und das Fazit ist eigentlich, dass das, was die Resilienzforschung sagt, genau dasselbe ist, was auch Prinzipien der Bibel widerspiegelt. Und beide sagen im Prinzip, Menschen zerbrechen nicht an der Last der Krise, sondern daran, dass ihnen der Halt fehlt. Menschen zerbrechen oft nicht an der Last der Krise, sondern daran, dass ihnen der Halt im Leben fehlt. Eine Krise produziert nicht automatisch Hoffnung oder Verzweiflung, sondern sie offenbart, was in uns ist oder worauf wir auch gebaut haben, worauf unsere Hoffnung im Leben beruht. Eine echte Krise ist wie ein Erdbeben. Sie zeigt wirklich, was trägt und Bestand hat. Wenn mein Fundament zum Beispiel meine Leistung ist, bricht das Fundament weg. Wenn meine Sicherheit mein Plan war, stürzt es ein. Und wenn meine Stärke mein Gefühl war, verliert sie ihre Kraft. Aber wer im tiefsten Grund seines Lebens eine Hoffnung trägt, die nicht von den Umständen abhängt, sondern gebaut ist auf die Person Jesu Christi, der wird zwar erschüttert, aber nicht zerstört. Wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen, dann werden wir in Krisen erschüttert, aber nicht zerstört. Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief: Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Das ist die Sprache eines Menschen, der weiß: Ich werde erschüttert, aber ich falle nicht ins Bodenlose. Unsere Hoffnung ist eine Beziehung. Wir hoffen nicht auf etwas, wir hoffen auf jemanden. Und deswegen ist eigentlich die entscheidende Frage für uns nicht: Wie stark bist du? Wie kraftvoll bist du? Was kannst du alles wuppen, selbst in der schlimmsten Krise? Sondern die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist: Wie stark ist das? Oder wie stark ist bestenfalls derjenige, der dich hält, der deinem Leben Halt gibt? Auch aus dem Podcast gab es vier Faktoren, vier Resilienzfaktoren, die eigentlich auch totale geistliche Dimensionen besitzen. Einer von diesen Resilienzfaktoren, also ein Faktor, der empfohlen wird, bevor die Krise überhaupt eintritt, in dem Leben zu etablieren, in deinem Leben vital zu halten, in deinem Leben eine regelmäßige Übung zu haben oder einen Lebensstil zu kultivieren. Und der erste Punkt von diesen vier Resilienzfaktoren bedeutet, versöhnt zu sein mit seiner Vergangenheit. Also selbst die Leute, die vielleicht nicht unbedingt einen christlichen Background haben, sondern sich einfach so mit Resilienz beschäftigen, die sagen: Wenn du mit deiner Vergangenheit versöhnt bist, wenn du einen Umgang damit gefunden hast, dann kannst du auch gut und kräftig in die Zukunft schauen und andere Krisen meistern. Ganz spannend, im Podcast hat er da so ein bisschen ausgeholt, der Sprecher, und hat erzählt, wo ist diese Forschung, hat diese Forschung begonnen. Und das war bei Frauen, die den Holocaust überlebt haben. Die haben mit Frauen gearbeitet, die den Holocaust in Deutschland, Konzentrationslager, überlebt haben. Und wie sie beobachtet haben, manche Frauen haben einen Umgang damit gefunden und sind vielleicht bis vor kurzem, auch jetzt sterben immer noch Leute, die das überlebt haben und sind richtig alt geworden. Und manche hat ja das, was sie erlebt haben, so kaputt gemacht, dass sie auch gerade, ja, auch von der Lebenszeit her oft nicht so alt geworden sind. Wir als Christen haben eine ultimative Möglichkeit, Vergebung zu empfangen, weil Jesus Christus uns vergeben hat für alles. Und du brauchst jetzt nicht anfangen, im Kopf zu sagen: Oh nee, das war aber so schwer, das kann mir Gott nicht vergeben. Oder ob mir Gott das vergeben kann. Ja, Gott vergibt dir. Wenn du von ganzem Herzen bereust und bekennst und ihn darum bittest, dann vergibt er unsere Schuld. Und als Garant dafür ist er am Kreuz gestorben. Wir können unsere Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Wir können loslassen, wir können Vergebung annehmen. Das verhindert, dass wir bitter werden, und öffnet die Tür für Heilung und Wiederherstellung. Und ich glaube, oft ist so ein Schlüssel, dass wir eben nicht auch in dem, was wir vielleicht auch wirklich Schlechtes und Böses in unserer Vergangenheit erlebt haben, verharren. Nicht in einer Opfermentalität verharren, sondern sagen ganz bewusst: Ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern mit Gottes Hilfe mit Vergebung, mit Heilung, die er schenkt, bin ich Gestalter meines Lebens. Es gibt Dinge, die liegen nicht in meiner Verantwortung. Wir können uns fragen, was muss ich akzeptieren aus meiner Vergangenheit? Was kann ich vielleicht ändern? Und vielleicht ist es manchmal dran zu fragen, auch gerade über unsere Vergangenheit, was muss ich einfach loslassen und Gott hinlegen und ihm überlassen? Wo ist es dran, dass ich vielleicht Vergebung ausspreche anderen Menschen, die mir Unrecht getan haben? Wo ist es dran, vielleicht meine Vergangenheit, wo ich schuldig geworden bin, aufzuräumen und um Vergebung zu bitten? Und manchmal sind wir beim Thema Vergebung dabei, dass wir uns selber vergeben müssen für Dinge, die wir getan haben. Eine gute Hilfe finde ich immer wieder dabei, Psalm 103. Wenn wir den lesen, erinnert uns das einfach, was Gott uns Gutes getan hat, der uns unsere Sünde vergibt. Da gibt es ja dieses schöne Lied, Psalm 103, wenn das dein Thema ist, lies ihn dir nachher durch. Ich habe heute meine Bibel nicht dabei, es geht gar nicht. Und die Vergangenheit loszulassen bedeutet auch, wir richten unseren Blick nach vorne, auf die Ewigkeit, Ewigkeitssonntag, Hoffnung. Und das bedeutet, nicht wir haben in der Hand, was irgendwie passiert, welches Ende werden wir einmal nehmen, sondern wir wissen, Gott vollendet unsere Geschichte am Ende aller Zeiten. Und dieser Text aus der Offenbarung beschreibt es unglaublich, wie Gott das tun wird, dass er heilen wird, dass er dem Tod, der schon besiegt ist, den letzten Stachel noch entfernt und er keine Macht mehr hat, dass keine Träne fließen mehr muss, dass keine Schmerzen mehr da sein werden. Der zweite Resilienzfaktor, der auch total biblisch ist, sagt, hast du Sinn und Ziel in deinem Leben? Wenn du diese Frage für dich nicht beantwortet hast, warum lebe ich eigentlich? Dann ist das ein Faktor, der dich definitiv negativ herunterziehen wird. So sagt die Forschung. Wenn du keine Antworten auf so brennende Fragen in dir selber finden kannst, die dir irgendwie einen Hinweis darauf geben, warum lebe ich eigentlich? Und gibt es nicht irgendwie auch einen wirklichen Sinn in meinem Leben? Dann, so schreiben viele Fachleute, hast du schon schlechte Karten. Und wieder hakt da unsere Hoffnung, auch unser Offenbarungstext ein, weil Gott uns einen Sinn gibt in unserem Leben. Er sagt, ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen, weil ich dich gewollt habe. Weil du in mein Ebenbild geschaffen bist. Du bist gewollt. Auch wenn manche Menschen und manchen Umstände dir etwas anderes versuchen einzureden. Und auch das Ziel ist definiert. Gott möchte, sein Ziel für dich, für uns ist, in Beziehung mit ihm zu sein. Unser Leben mit ihm zu leben und in Ewigkeit in seiner Gegenwart zu sein. An einem Ort, wo selbst die Straßen aus Gold sind. Aus Gold, das, was gerade durch die Decke geht und so teuer ist wie sonst nie zuvor, das haben wir dann unter unseren Füßen und darauf werden wir einfach treten, weil es noch viel herrlicher, viel schöner sein wird, in Beziehung mit Gott zu sein. Wer weiß, wohin es geht, der kann auch durch schwere Wege hindurch den Blick nach vorne behalten. Der Hebräerbrief drückt es einmal aus. Wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Wir brauchen nicht in einer Opferrolle verharren, sondern wir dürfen wissen, Jesus ist da am Ziel. Und wir wissen auch nicht, dass er irgendwo im Himmel schwebt und sagt, ja, alles schön und gut, es wird alles gut. Nein, er hat selber den größten Mist durchgemacht. Ist selber durch die tiefste Tiefe durchgegangen und hat die größte Krise durchgemacht, getrennt zu sein von seinem Vater. Psalm 103, wir sollen nicht vergessen, was Gott uns auch Gutes getan hat. Was ist dran heute? Welche Fragen und Zweifel? Vielleicht auch, was unsere Hoffnung für unser Ziel, der Sinn des Lebens, alles, was da vielleicht in dir drin ist. Lass es nicht verbuddelt werden, sondern stell dich auch diesen Themen ehrlich. Komm ins Gespräch darüber mit anderen Leuten, vielleicht hier. Ein dritter wichtiger Punkt, um Resilienz zu entwickeln und gesund durchs Leben zu gehen und um durch Krisen durchzukommen, ist: investiere in starke Beziehungen und in echte Gemeinschaft. Weil Hoffnung auch stärker wird, wenn sie gemeinsam getragen wird. Wenn andere Menschen dastehen, dass wenn wir down sind, sie an unserer Seite sind und uns tragen, uns stützen und für uns beten. Vor uns, vor Gott eintreten, wenn wir vielleicht auch mal keine Worte dafür finden. Gott selbst hat uns ja gerufen, als allererstes Beziehung mit ihm einzugehen. Er lädt uns ein, komm zu mir, ich möchte dein Vater sein. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt und unsere Verantwortung ist eigentlich, uns aufzumachen und uns an den Tisch des Vaters zu setzen. Und ich würde mir so wünschen, dass auch Gemeinde, unsere Kleingruppen, Freundschaften auch hier in dieser Gemeinde verortet sind, die tragende Beziehung darstellen können und echte Gemeinschaft widerspiegeln. Dass wir hier miteinander ehrlich unterwegs sein können, mit dem, was uns beschäftigt. Wir brauchen keine Masken voreinander tragen. Wenn mir jemand eine Sünde bekennt, ist er dadurch nicht weniger wert in meinen Augen. Und genauso darf ich sicher sein, dass wenn ich mich jemandem anvertraue, dass ich mir keine Sorgen darüber machen muss, was denkt die Person jetzt über mich? Wie stehe ich denn dann da? Sondern ich darf wissen, es macht keinen Unterschied, egal was ich getan habe, sondern ich weiß, ich bin geliebtes Kind von Gott. Und nichts kann sich daran irgendwie gerüttelt oder geändert werden. Wen solltest du heute anrufen oder an deiner Seite zulassen? Vielleicht wieder den ersten Schritt machen. Vierter Punkt von Resilienz: ein gesunder Lebensstil. Die Ewigkeit sogar wertschätzt unseren Körper. Wir werden einmal auferstehen in einem neuen Leib, der nicht so vergänglich ist. Aber wir dürfen verantwortlich mit uns selber umgehen. Selbstfürsorge ist kein Egoismus, sondern auch Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber, was er uns alles schenkt. Wir dürfen uns bewusst machen, zum gesunden Lebensstil gehört oft dazu, dass Körper und Seele auch miteinander verbunden sind. Wenn wir merken, mental im Kopf oder an Beziehungen hakt es oder wir stecken in Krisen fest, dann kann es oft auch die Folge sein, dass wir auch wirklich körperliche Auswirkungen haben. Und so wichtig ist es auch, genau dahin zu gucken und vielleicht wieder bei diesen anderen Punkten anzusetzen. Selbst Jesus nahm sich Auszeiten, wo er ausgeruht hat. Gott nach der Schöpfung ruhte einen Tag. Und Jesus zog sich bewusst zurück in die Gegenwart seines Vaters, um alleine mit dem Vater zu sein. Dieser Punkt ist ein Punkt, wo ich weiß, da predige ich mir zuerst selber, weil ich selber nicht so besonders gut bin, darauf zu achten und das auch in meiner Persönlichkeit liegt, dass ich da oft selber mit dem, wie ich mich sehe und wie ich über mich denke, nicht so gut unterwegs bin, wie es sein sollte und wie ihr mich hier oft von der Kanzel sagen hört. Achtsamer Umgang mit Kraft, mit Schlaf, mit Pausen, ungesunde Verhaltensweisen, vielleicht zum Beispiel Essen, kann ich nur sagen. Wo ist es bei dir ganz neu dran, Grenzen zu setzen? Ein überlegtes Nein zu sagen. Die Not in dieser Welt ist immer groß. Wir können immer noch viel mehr tun. Aber wir dürfen auch auf uns achten. Ich glaube, Gott lädt uns ein, auch da verantwortungsvoll mit unserem Körper zu sein. Okay, ganz kleine Schritte. Was kannst du tun, um resilienter zu werden? Ein ganz paar Ideen. Vielleicht ist da eine Sache für dich dabei. Schreibe heute oder vielleicht einfach jeden Tag in der nächsten Woche 3 Dinge auf, an die Gott dich erinnert hat. Wenn du Gott fragst, Gott, was hast du getan? Wo warst du gnädig? Wo bin ich dir begegnet? Und lies vielleicht den Psalm 103 dazu. Rufe eine Person an, die dich stärkt, die dir gut tut, wo du weißt, wenn du mit der Person sprichst, es ist einfach Balsam für die Seele. Da ist echte Gemeinschaft. Oder vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, du möchtest auf jemanden zugehen, um ihn zu stärken, um ihm Mut zuzusprechen, um echte Gemeinschaft zu leben. Ich glaube, wir unterschätzen, und da predige ich wieder zu mir selber, dass wir Bibelverse auswendig lernen können, die wir in dunklen Zeiten zitieren können. In der dunklen Nacht, wenn wir im Bett liegen und irgendwelche Zweifel und blöde Gedanken kommen, dass wir Wahrheiten proklamieren können. Für mich sind Psalm 18, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier, eine Burg in sicherer Höhe. Ich rufe dich an in der Not, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18. Konnte ich schon mal besser, das war jetzt nicht perfekt. Aber sowas, ne? Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Es gibt so viele Wahrheiten, die es wert sind, sie auswendig zu lernen, dass wir sie auch solchen finsteren Gedanken in so finsteren Momenten entgegensetzen können, uns daran klammern zu sagen, Gott, ich halte mich fest an deinen Verheißungen. Oder vielleicht hier diese Offenbarungsstelle, Offenbarung 21, die ersten Verse. Wenn du weißt, dass du dir die aufschlagen kannst und dir diese Hoffnung vor Augen führen kannst, Gott wird bei uns sein, er wird bei uns wohnen, er zeltet neben uns. Wir hören ihn pupsen, okay, das ist immer ein bisschen vulgär. Er zeltet neben uns, so steht das. Wir kriegen alles von ihm mit und in seiner Gegenwart werden keine Schmerzen und keine Tränen mehr sein. Oder plan dir, um mal wieder gesund mit deinem Körper umzugehen, bewusst eine Ruhezeit in der Woche ein, wo du wirklich mal runterfährst, abschaltest, ein Nickerchen machst oder in der Bibel liest oder ein gutes Telefonat führst oder was auch immer, aber plane dir Ruhezeiten ein. Krisen sind eigentlich nicht die Ausnahme, sondern sie gehören zu unserem Leben dazu. Und ich empfehle für mich und für dich heute Morgen, Lass uns anfangen, vor der Krise schon Resilienz aufzubauen, uns darin zu üben, gesund zu leben und unterwegs zu sein. Warte nicht erst, bis du zusammenbrichst. Investiere jetzt in Beziehungen, in Gesundheit, in Versöhnung. Und diese Resilienz, diese Hartnäckigkeit, die entsteht durch tägliche Entscheidungen zu sagen, ja, ich verbringe Zeit in Beziehung, zuerst mit meinem Vater, in anderen gesunden Beziehungen und so weiter. Und ich glaube auch, Resilienz ist nicht nur Selbstoptimierung, sondern alles, das ist irgendwie Gnade, was Gott uns schenkt. Dass wir vergeben unterwegs sein können, dass wir diese Hoffnung haben, dass wir wissen dürfen, wir sind wertvoll, wir sind gewollt, wir sind geliebt. Das alles ist so viel Gnade und so viel Liebe von Gott für uns. Meine Kraft ist begrenzt. Gottes Kraft, Gottes Zukunft ist unbegrenzt. Darum gibt es echte Hoffnung. Davon bin ich überzeugt. Jesus ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Er lässt unsere Zweifel zu und begegnet ihnen. Davon bin ich 100% überzeugt. Und er ruft uns heute Morgen, siehe, ich mache alles neu. Es gibt Hoffnung in der Ewigkeit. Und das bedeutet, auch heute gibt es schon Hoffnung für uns. Und ich lade uns jetzt ein in die Lobpreiszeit, die heute mit Videos ist, dass uns das nicht aufhält. Dass wir überlegen, was sind vielleicht Punkte, die ich ja ganz praktisch heute oder in der nächsten Woche angehen möchte, um diese Resilienz zu üben, um mich vorzubereiten in Krisenzeiten oder vielleicht ganz bewusst, um meiner Krise, in der ich gerade drin bin, entgegenzutreten. Nutzt die Zeit jetzt, Gott zu begegnen. Vielleicht, wenn du eine Bibel hast, schlag den Psalm 103 auf und lies ihn nach. Bete Gott an und suche seine Gegenwart. Und wenn du nicht alleine beten möchtest, dann wird bestimmt Petra auch hier sein und mit dir beten. Oder vielleicht dich einfach segnen und Gutes über deinem Leben in aller Kürze und Prägnanz aussprechen. Ich bete und dann starten wir in den Lobpreis. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Ewigkeitssonntag feiern dürfen und nicht Totensonntag, weil du den Tod bereits besiegt hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir heute und in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche ganz neu Hoffnung und Mut schöpfen dürfen. Begegne du uns heute Morgen ganz neu. Heiliger Geist, sprich du zu jedem Einzelnen heute ganz persönlich und zeig du, was dran ist, was deine Gedanken sind, Herr. Gott, wir wollen dich erheben. Du bist so viel größer als alle Nöte, als alle Krankheiten, als alle Krisen unseres Lebens. Und dafür beten wir dich an, Herr. Amen.